Also, wir brauchen eine Banane. Wir brauchen auf jeden Fall auch den entsprechend länglichen Teller. Und meiner Erinnerung nach wird die Banane halbiert. Und dann kommen quasi, also dann hast du halt diese Schiffchen rechts
eigentlich
und links.
Eigentlich ist es ein Bananenkatamaran.
Es ist ein Bananenkatamaran. Und es kommen 3 Kugeln Eis da drauf, weil die genau auch so in der Länge reinpassen. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es eine Vorgabe zu diesen Eiskugeln gibt. Ob es wirklich hier Fürst von Metternich, Pückler, Vanille-Schoko-Erdbeer ist. Oder ob es nur Vanille ist. Und dann brauchen wir nämlich auf jeden Fall Schlagsahne, Schokosoße und wenn es richtig fancy-schmancy ist, oben noch unsere geliebte Maraschino-Kirsche obendrauf.
Es ist tatsächlich, ich habe es gerade mal parallel nachgeguckt.
Hier googelt die Chefin auch selbst, ja.
Vanille, Schoko, Erdbeer.
Weiß ich nicht,
es
ob ich das so...
Es ist auf jeden Fall auch Schokosirup noch drauf.
Ja.
Ist auf jeden Fall drauf.
Immer. Sahne.
Und es ist, genau, es ist auch gerne mal so Nusskrokant noch drauf.
Oh.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der mindestens 14 cm lang ist und einen Durchmesser von mindestens 27 Millimetern hat, denn wir sind immer noch ein EU-Podcast und wenn wir hier bei Umami Town über die Banane sprechen, dann müssen wir uns an die Bananenverordnung der EU halten, die übrigens keine Krümmung vorschreibt. Länge und Durchmesser bzw. indirekt Umfang, ja, Krümmungsgrad nicht, aber diese Länge, diese vorgeschriebene Länge wird gemessen vom Stielansatz in der Krone bis zum Ende der Blüte. Hallo Jola.
Hallo liebe Anke. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich der EU-Bananenverordnung entspreche. Ich finde es ein bisschen gruselig.
Du kommst aber auch ja aus der EU.
Ah.
Und tatsächlich ist es so, dass europäische Bananen einer Sonderverordnung unterliegen.
Die europäische Sonderbananenverordnung also.
Also es ist tatsächlich so, geerntete Früchte, die aus anderen Ländern, aus Nicht-EU-Ländern kommen, die nicht dieser Norm entsprechen, die werden tatsächlich entsorgt, was ich ziemlich verbrecherisch finde.
Total, das ist ein Riesenskandal. Ich habe Puls, ehrlich.
Und für europäische Bananen gibt es diese Sonderverordnung. Also das betrifft zum Beispiel Bananen von Madeira, von den Azoren, von der Algarve, Griechenland, Kreta und Lakonien. Ich wusste nicht. Vielleicht kommt daher das Wort lakonisch oder so, ist auf jeden Fall.
Ich werde das mal als Reiseziel mal recherchieren.
Lakonien.
Lakonien klingt wahnsinnig gut.
Also die dürfen auf jeden Fall kleiner als 14 cm sein. Die sind dann allerdings Handelsklasse 2. Und vom Spargel weiß ich noch von früher, alles was eigentlich Handelsklasse 2 ist, da machst du direkt schon wieder nicht mehr so viel Kohle mit. Mhm.
Ich kann das überhaupt nicht fassen. Also, das heißt, diese EU-Bananenverordnung gilt für alle Bananen, die in die EU importiert werden.
Genau.
Weil ich mir ja sofort die Frage stelle, wie kann das sein? Welcher Vollhonk hat diese Verordnung aufgestellt und auch offensichtlich durchgesetzt? Weil es gibt ja nicht eine einzige Bananensorte, sondern es gibt hunderte Bananensorten. Genauso wie wir gelernt haben, es gibt an die 3000 verschiedene Kartoffelsorten, gibt es eben auch nicht eine einzige Bananensorte.
Das ist theoretisch richtig.
Es ist auch praktisch total
richtig. Es ist auch faktisch richtig, aber tatsächlich ist es so, dass es weltweit fast nur Cavendish-Bananen zu kaufen gibt. Also die Banane, die bei uns zu kaufen ist, in den Läden,
ja,
das ist fast immer eigentlich die Cavendish-Banane. Zu 99%.
Und da frage ich, wie kann das sein? Was ist die Cavendish-Banane überhaupt für eine Banane?
Also.
Ich bin wütend.
Viele
ganz
Fragen,
ehrlich,
viele Emotionen. Ich versuche es ein bisschen aufzudröseln. Also. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Bananensorten, theoretisch. Praktisch hat sich halt im Welthandel diese Cavendish-Banane durchgesetzt. Und die Cavendish-Banane ist eine Banane, die halt diese bestimmte Größe relativ zuverlässig erreicht, die du okay gut transportieren kannst. Tatsächlich, das wusste ich auch nicht, war die Erfindung des Bananenkartons für den weltweiten Bananenhandel, ich glaube, das war so in den 60ern, ein riesengroßes Ding, weil jeder, der schon mal eine Banane falsch angefasst hat, wo schon mal eine Banane in der Tasche war, so, Bananen sind druckstellenanfällig. Es gab vorher eine andere Bananensorte, die war nicht so druckstellenanfällig, die ist leider von einem Pilz heimgesucht worden. Das war die Banane, die hieß Grand Michel, glaube ich.
Oh la la.
Und diese Cavendish-Banane hat diese Grand Michel-Banane abgelöst, weil die Stauden nicht so hoch werden. Dadurch sind die nicht so anfällig für Umknicken, Umfallen, dies, das. Und die können enger bepflanzt werden. Das heißt, du kannst auf demselben Raum noch mehr Bananen anbauen. Und das lieben wir ja in der Landwirtschaft, ne? Maximaler Profit, muah, Chef's Kiss. So, und tatsächlich ist es auch so, jede Banane, die man bei uns kaufen kann, jede Cavendish-Banane, ist genetisch komplett identisch. Weil es ist eben so, so ein Bananenbaum, so eine Bananenstaude bildet so einen großen, wie würdest du das beschreiben?
Da gibt es irgendwie so ein, wie so eine Art Ableger, also so ein Arm, sag ich mal, und da hängen dann halt so kaskadenartig diese Bananensträuße
genau,
und untereinander.
Diesen Arm, den haust du einmal ab.
Ja.
Und dann wächst von der Pflanze ein Ableger. Und dann wird das quasi die nächste Bananenpflanze. Und diese Ursprungspflanze ist von 1830. Und mein Hirn explodiert, wenn ich mir das vorstelle, dass alle Bananen, die wir essen, von dieser Ursprungspflanze abstammen, weil die halt immer, also du nimmst dir einen Ableger, dann nimmst du einen Ableger, so werden quasi diese Bananen vermehrt und alle Cavendish-Bananen sind tatsächlich Klone von dieser einzigen Pflanze und es ist eben so, dass da ganz viele Sachen dranhängen an diesem Ding. Zum einen Sortenvielfalt. Haben wir, also du warst in Indonesien vor kurzem, du wirst andere Bananen gegessen haben als die Cavendish-Banane.
Ich muss sagen, dass ich mich auch manchmal in Deutschland so ein bisschen von der Banane abwende, weil sie so ein bisschen boring ist, sie schmeckt immer gleich. Irgendwie schaffe ich es auch nicht so den richtigen Reifegrad so, dann ist sie noch zu grün und ja, so weiter. Ja. So, dann fliegst du mal, ja wahrscheinlich fliegst du schon irgendwie, reist du mal in ein Land wie beispielsweise Indonesien, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, wo eben nicht nur diese eine Cavendish-Banane auf dem Markt stand oder im Supermarkt liegt, sondern da stehst du an irgendeinem klitzekleinen Gemüsestand und da liegen 4, 5 verschiedene Bananen. Mhm. Und du denkst im ersten Moment, das sind ja alles irgendwie so diese Mini-Bananen. Das heißt, es ist die Cavendish nur halt irgendwie kleiner gezüchtet. Nee, mhm. Das sind unterschiedliche Bananensorten.
Weil du nämlich tatsächlich, du kannst ja gar nicht züchten, weil du klonst ja die ganze Zeit.
Das exakt.
Ist, das, also, ne? Wir haben halt zum einen dieses Problem mit der Sortenvielfalt. Das ist,
also es ist quasi, es existiert
halt
keine Sortenvielfalt.
Boring as fuck. Genau.
Ja, und es ist auch, so eine genetische Vielfalt ist eigentlich für gerade die Landwirtschaft super wichtig, weil es in Zukunft ja auch, es kann irgendwelche neuen Krankheiten geben, irgendwelche Pestizide, irgendwas. Und wenn du halt nur dieses eine immer wieder geklonte Genmaterial hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass also dann hast du immer nur ein Gegengift, beziehungsweise, also du hast halt
genau das, du sprichst genau den wichtigen Punkt an. Man hat schon seit vielen Jahren Schiss, dass diese Cavendish-Banane von, also Bananen sind halt anfällig für Pilzerkrankungen.
Ja.
Und wenn halt es keine genetische Vielfalt gibt, dann kann es halt sein, dass mit einem Mal die Banane am Arsch ist.
Ja.
So ungefähr. Und
das haben wir eigentlich schon so,
weil halt eben
Stichwort Monokultur gelernt.
Genau, das ist auch nochmal ein anderes, also das ist auch nochmal so ein Ding. Man müsste diese Pflanzen genetisch verändern.
Ja.
Und das will man natürlich absolut überhaupt nicht, um die resistent gegen Krankheiten zu machen, weil du eben nicht irgendwie sagen kannst, du züchtest das hier raus, du züchtest das da, weil das halt eben alles Klone sind. Und, ne, genau, Monokultur ist totaler Bullshit. Und es ist auch so, dass nach 20 Jahren eigentlich so eine Bananenplantage durch ist, weil der Boden kaum noch Nährstoffe hat.
Ja, weil du das halt heißt, immer ein und dieselbe Pflanze genau. da draufsetzt, die ein und dieselben Mineralstoffe aus der Erde ziehen. Monokultur ist auch grundsätzlich für quasi Fauna, Flora drumrum immer
das ist total,
also, einigermaßen katastrophal.
Genau.
Also in der Natur wächst halt auch einfach nichts über eine riesige Fläche, wo halt ein und dieselbe Pflanze steht.
Genau.
Das widerstrebt einfach allem. Und ich finde einfach diese Vorstellung, dass, also geh halt einfach mal, geh in den Discounter, geh in den Supermarkt und das in komplett Europa und da steht ein und dieselbe Bananensorte.
Ja,
das
eigentlich sogar ein und
Hirn,
dieselbe Banane.
Also das bringt mein Hirn zum Explodieren. Ich kann das überhaupt nicht fassen, wie es so weit kommen konnte. Und jetzt stehen wir hier. Ja, und
dann haben wir auch noch nicht darüber gesprochen, dass natürlich Pestizide und Fungizide beim Anbau halt auch irgendwie schön eingesetzt werden und das für die Leute, die auf den Plantagen arbeiten, halt auch nicht so geil ist. Also dass eigentlich dafür, dass die Banane nach dem Apfel das zweitbeliebteste Obst in Deutschland ist, man denkt da nicht so viel drüber nach, weil Bananen ja immer da sind und dann gibt's jetzt auch so schöne Fairtrade-Bananen, dann kannst du dir erst recht ein gutes Gewissen kaufen.
Und dann, ich war heute Morgen ja noch im hiesigen Kölner Supermarkt. Und da liegen schon in ein und derselben Theke, also es liegt ein und dieselbe Banane da, aber mit drei verschiedenen Stickern.
Ja.
Es gibt dann natürlich den berühmten Chiquita-Sticker.
Auf jeden Fall.
Na klar. Es gibt quasi die Bio-Version und es gibt die mit dem Supermarkt-Sticker drauf.
Ja.
Und die unterscheiden sich überhaupt nicht. Gar nicht.
Nee.
Nicht mal ein bisschen.
Also du fragst dich halt auch, dann steht da irgendwie, manchmal ist dann auch so ein klebten Pro-Planet-Label zum Beispiel drauf. Dann gibt es auch manchmal Demeter-Bananen, wo du dir auch so denkst, ich weiß nicht, wie Bananen im Demeter-Stil angebaut werden, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, finde ich, so ein Obst, wo man manchmal so ein leicht schlechtes Gewissen hat, aber irgendwie auch so überfordert davon ist, dass man so denkt, ja, weiß ich jetzt irgendwie auch nicht.
Ich vermute ja mal, also natürlich muss jetzt so eine Banane, wenn sie aus zum Beispiel Indonesien kommt, wo es ja dann, was weiß ich, rote Bananen, buttrige Bananen, Bananen, die ein bisschen nach Limette schmecken. Also da kommen halt einfach sehr viele verschiedene Bananen, die halt A, nicht unserer EU-Norm entsprechen, weil sie kleiner sind, die sind dicker, die sind dünner. Also wenn du da diese Schablone drauflegst, dann sehen die einfach anders aus.
Nee, ja.
Und dann weiß ich jetzt natürlich nicht, wie anfällig die für Druckstellen sind. Du musst die ja natürlich irgendwie verpacken.
Die passen halt nicht in den Stani-Bananen-Karton rein.
Die passen nicht in den Stani-Bananen-Karton rein. Dann musst du die halt auch ewig irgendwo hinschicken. Dann wird dieser Karton ja auch wirklich von einem Flugzeug aufs Schiff, auf den nächsten Container, wohin auch immer. Also die werden viel bewegt, die werden lange transportiert.
Deswegen werden auch übliche Bananen unreif geerntet und dann nochmal mit Reifegasen nachbehandelt. Das ist ja auch, alles auch
ist ja
so
auch
eine
echt
krasse
der
Sache.
Das ist Shit aller Zeiten. Ne? Von daher, da kenne ich, also ich weiß einfach zu wenig darüber, um irgendwie zu wissen. Also ich finde, ab und zu gibt es in einem Asiamarkt mal eine kleine Auswahl von meistens sehr braunen, kleineren Bananen, die einer anderen Sorte als eben der
Cavendish,
ich wollte ja. Cavendish sagen.
Ja,
Cavendish
genau.
Entsprechen.
Es gibt auch manchmal so Mini, also das sind dann oft so Mini-Bananen auch, die dann auch so als so Mini-Bananen verkauft werden.
Genau, die sind meistens dann auch wirklich relativ braun schon, weil liegt ja offenbar einfach in der Natur der Sache. Und ich kann lediglich die absolute Empfehlung aussprechen. Wenn ihr in irgendein Land reist, in dem Bananen angebaut werden, futtert euch da durch, macht ein Bananentasting. Ohne Witz, geht auf den Markt und ja, ich weiß, es wird ein bisschen komisch aussehen, aber sagt, ich hätte gern eine davon, eine davon, eine davon, eine davon oder auch zweimal, sehr gerne. Und dann probiert ihr die mal nebeneinander, weil das ist so eine andere Hausnummer und ich habe so viele, so dermaßen leckere Bananen gegessen, dass ich dann noch irgendwie so ein bisschen den Hype um, warum gibt es eigentlich in Vietnam so oft Bananen-Pancakes zum Frühstück? Ja, weil die geil sind. Warum wird eigentlich in so ein Roti oder sowas in Thailand immer entweder Banane oder Mango mit Nutella reingemacht? Ja, weil es geil ist, was richtig geil ist. Und ich hab rote Bananen gegessen, die irgendwie was Vanilliges hatten, aber dann kam da allen Ernstes irgendwie so ein bisschen Limette auf einmal um die Ecke. Mhm. Dann wurde mir in, ich glaube, es war Sri Lanka, wurde mir eine, die haben immer Butterbanana zu ihr gesagt, also die Butterbanane. Und das Ding war butterig, as fuck. Das war wirklich, also die war nicht fettig, aber die hatte so eine unglaubliche Cremigkeit, dass du wirklich dachtest, sag mal, haben die da irgendwie Sahne schon mit unter die Frucht gehoben?
Genetisch
aber nein.
Reingehobelt.
Ich habe Bananen gegessen, die wahnsinnig nach Honig geschmeckt haben. Auch ganz unterschiedliche Konsistenzen. Die eine war halt irgendwie, wo du dachtest, ja okay, da ist ein bisschen mehr Stärke, die hat so ein bisschen was Trockenes, hast ein bisschen so Pelz auf der Zunge. Und andere waren halt echt mega cremig. Und empfehle einfach aus tiefstem Herzen, wenn ihr im Asiamarkt seid und da liegt irgendwie so eine kleine fremde Banane rum, probiert die einfach mal.
Ja, ich fürchte, ich habe in meinem Leben bisher vielleicht meine Mini-Banane gegessen, aber ansonsten, ich bin noch nicht so weit gereist, dass ich schon im Bananenland war.
Aber ist doch auch, dass man eine Sorte Bananen gegessen hat und das ist das zweitbeliebteste Obst. Das ist doch absurd.
Ich meine, so eine Banane ist halt sehr praktisch als Obst. Voll. Ne? Eine Banane ist irgendwie vorm Sport, zuckerst du dich damit mal kurz ein bisschen hoch. Da kommst du auch gut mal über einen Kurs oder kannst eine Runde pumpen. Also macht einen auch einfach mal kurz satt. So, ist irgendwie so ein guter Snack irgendwie auch. Ich habe heute auf dem Weg, als ich zu dir gefahren bin, mir ein Porridge bestellt, wo ich dann auch zu der Sorte mit Banane gegriffen habe, weil ich direkt so ein kleines, gesundes Gefühl hatte.
Absolut.
So,
ich mache mir ganz gerne mal, ich zerdrücke mir einfach eine Banane mit einer Gabel, ein bisschen Joghurt darunter und eine Handvoll Granola.
Ja.
Ist lecker, hält lange, relativ lange satt.
Ja.
Und da hat auf jeden Fall die Banane mit ihren Ballaststoffen auch was damit zu tun. Weil nach so einem Pöttchen Joghurt wäre ich tendenziell relativ schnell wieder hungrig.
Ich finde halt, da musst du halt auch dann nicht mehr, also Banane hat halt einfach auch Fruchtzucker, du musst dann nicht mehr so viel süßen. Ich mag auch total gerne Bananenshake, entweder mit Buttermilch oder mit manchmal auch Kefir, manchmal auch einfach so mit Milch und einer Prise Zimt. Finde ich auch super.
Du weißt ganz genau, was ich mir da ab und zu noch drunter mache.
Ja, du trinkst es aber nicht vorm Sport.
Nee, auf gar keinen Fall. Nee. aber dann fühlt sich dann auch ein bisschen,
ne, Erdnussbutter.
Bisschen dirty. Es kommt ein Löffel Erdnussbutter drunter. Ja. Das ist voll geil.
Also ich meine
Nussmus Erdnussbutter-Banane.
Ja, nee, genau. Und Nussmus ist ja eigentlich auch, kann man auch gut vorm Sport machen oder so.
Ja.
Hast
du einen präferierten Reifegrad?
Kommt ein bisschen drauf an. Eigentlich, wenn die schon sehr deutlich gelb ist, darf auch schon ein paar braune Stellen haben. Und früher hätte ich sie nicht gegessen, wenn die, irgendwann wird dann ja die Haut so dünn, ne?
Stimmt.
Ja, irgendwann wird die Haut richtig dünn von so einer Banane. Ja. Am Anfang ist die richtig, da merkt man,
da ist noch viel Feuchtigkeit drin.
Da ist viel Feuchtigkeit drin und irgendwann, die wird immer dünner und dünner und dünner, bis die so richtig braun ist und man denkt, jetzt ist das Bananenbrotstadium erreicht. Nee, also so, manchmal werden die doch auch so Tigerbanane genannt, ne? Wenn die schon so braune Punkte haben. Das ist irgendwie ganz gut, weil dann hat die irgendwie viel Zucker, aber jetzt auch nicht so viel Zucker, dass ich davon sofort Sodbrennen als nächstes bekomme.
Der allererste Satz in meiner Ausbildung lautete: Frau Floss, die Banane hat 8 Reifegrade.
Okay, drop it. Kannst du sie noch?
Nee, auf gar keinen Fall. Das war einfach nur, das war's schon. Das war so Mic Drop, zack. Okay. Also es gibt wirklich von quasi mehr oder weniger quietschegrün bis hin zu braun, wo unser eins denken würde, das ist jetzt aber mal über den Bananenbrot-Modus schon hinaus. Nee.
Die riechen immer dann schon fast vergoren, wenn du die aufmachst. Ne? So viel Exakt. Zucker ist dann da
und,
drin.
Und ne, wenn dann so langsam die Haut an den Seiten aufplatzt, dann ist die immer noch gut und essbar. Mein präferierter Reifegrad ist, ich habe die früher allen Ernstes gegessen, wenn das Stielchen noch ein ganz kleines bisschen gelb war. Und bin mittlerweile auf ganz gelb, aber nach Möglichkeit keine Punkte.
Okay.
Mhm. Aber natürlich zum Backen oder für, um sie in irgendwelche Teige reinzumatschen, da darf sie auf jeden Fall weicher und süßer sein. I get it. Aber irgendwie habe ich so dieses sehr kindische Ding immer noch, wenn ich mir die halt so als To-Go in die Handtasche schmeiße.
Als To-Go in die Handtasche schmeißen ist natürlich auch unpraktisch, wenn die Haut schon zu dünn und zu weich dann eigentlich ist.
Also da hatte ich schon relativ viel Matsche an irgendwelchen Erdkundebüchern hängen. Das ist einfach passiert, ja.
Ich finde, so eine Banane wird ja aber ja auch so als praktisch verkauft, weil die Verpackung ist ja schon dabei, ne? Und ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ob es ein Me-Problem ist oder...
Bist du ein Chibo-Girlie?
Nee. Ich will darauf hinaus, ich kriege eine Banane nicht auf.
Oh!
Ohne ein Hilfsmittel. Ich brauche mindestens...
Ich habe das gelesen und habe einfach nur what daneben geschrieben. Ich erzähl mir alles.
Also ich habe keine Bananendose in meinem Leben bisher besessen. Ich habe aber auch nie von meiner Mutter, natürlich war es die Mutter, die die Schulverpflegung gemacht hat,
na klar,
eine Banane mitbekommen.
Ja.
Deswegen, in meinem Erdkundebuch war nie eine Banane drin. Vielleicht hat mir diese Früherziehung gefehlt.
Ja.
Es gibt ja so Leute, die machen diese, die knacken diese oben einmal, und dann macht so einen Knack und dann geht die auf.
Ja.
Ich glaube, diese Bewegung ist einfach nicht in meinem Muscle Memory drin.
Das ist so witzig.
Ich schnitz die oben mit einem Messer an oder so.
Geht auch besser dann. Geht besser.
Genau, ich habe auch wirklich schon so mit so Schlüsseln an so Bananen rumgesägt. Oder natürlich finde ich auch fast ein bisschen praktischer, die andersrum zu schälen, sodass man die unten Strunk.
So unten am Nupsi.
Nupsi festhalten kann, wenn man die einfach oben aufmacht.
Ja.
Dann kommt man nämlich nicht zu dem Punkt, dass man irgendwann so die Bananeneichel in der Hand hat.
Ja, verstehe und das Problem.
So, ja.
Finde ich hilarious.
Bananendose bei dir ein Thema?
Nee. Ich glaube aber, dass meine Mutter wirklich on the edge war, weil dieses Problem, also du erinnerst dich vielleicht so dran, wenn das Schuljahr losging, dann mussten erstmal sämtliche Bücher in irgendwas so eingeschlagen werden mit so Klebefolie und Hackmack.
Und Mathe blau.
Ja.
Deutsch. Rot.
Dann immer noch diese
Sachkunde gelb.
Behämmerte Atlas, den man da irgendwie einmal
der die Woche Dirke Weltatlas.
Oh. So, und da hat sich es auf jeden Fall im Bananenbereich mehrfach gezeigt, dass die Bücher erstmal alle einschlagen in irgendwas. Das ist eine gute Idee, weil die kleine Jule vielleicht wirklich relativ oft ihre Banane sehr weit unten vergessen hat und spätestens ab Tag 3, Tag 4 flasche da halt mal irgendwie das Französischbuch oder halt der Atlas drauf und dann musste man die Matsche da irgendwie aus den Seiten raus operieren. Ja, aber es gab keine Tupperdose, finde ich auch nach wie vor, naja.
Also,
ich glaube, je nachdem, wie doof dein Kind ist, finde ich, ist das, glaube ich, eine sehr gute Idee. Und ich war, ich glaube, noch ein Schuljahr und ich hätte auf jeden Fall die Bananen-Tupperdose bekommen. Definitiv. Aber ich kann die Banane so gut aufmachen und ich werde wahnsinnig wütend, wenn die Banane nicht kooperativ ist, weil manchmal hat man das, dass man so, man macht so diesen geübten Handgriff.
Ja, und dann hast du nämlich, dann hast du Mut.
Eben, und es ist, oh, ja, nee, verstehe ich.
Deswegen nehme ich direkt den Schlüssel.
Ich habe da noch eine weitere Frage. Kommst du aus einem Gelee-Bananenhaushalt?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Ist das auch nicht irgendwie Guilty Pleasure von den Eltern?
Nee.
Irgendwie?
Es ist jetzt auch nicht so, dass das mich total abstößt, aber nee, die Gelee-Banane, die mit der, die hat so eine Zartbitter
und auch so ein bisschen, obwohl das ja eigentlich eine ganz glatte Jelly-Banane und das heißt, da ist ja Schokolade drauf und die müsste dann ja da eigentlich so ganz glatt runterlaufen, aber da ist so eine gewisse, so ein wellenartiges Aha. Muster ist da auf oben drauf.
Ja,
und
nee.
Ich finde, also die Gelee-Banane hat ja auf jeden Fall den Ruf, ein Rentner, eine Rentner-Süßspeise zu sein, so wie Katzenzungen, so aus, oder Eckes Edelkirsch, irgendwie so Schnapspralinen. Ich glaube, dass das auch stimmt. Aber ich glaube, ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich öfter mal so eine Senioren-Süßwaren-Phase habe. Und ab und zu erwische ich mich dabei, wie ich die Gelee-Bananen im Süßschrank meiner Mutter entdecke und dann einfach mal 4-5 Stück weginhaliere und ich finde es geil.
Ich glaube, wenn mir die begegnen würde, dann würde ich die auf jeden Fall auch. Ich habe sie bestimmt auch schon mal gegessen, aber ich habe jetzt, also.
Ich meine, es geht im Ursprung um die Kombi Schokolade und Banane.
Und die Kombi Schokolade und Banane.
Da müssen wir uns nichts vormachen.
Mega-Kombi. Und gefühlt, Jule, da wo im Supermarktregal die Gelee-Banane steht.
Jo.
Steht in der Eisdiele der Bananensplit, oder?
Ich bin so froh, dass du den Bananensplit ansprichst.
Der Bananensplit. Wie ist der? Also.
Der Aufbau. Wir brauchen den Aufbau. Also, wir brauchen eine Banane. Wir brauchen auf jeden Fall auch den entsprechend länglichen Teller.
Mhm.
Essential. Und meiner Erinnerung nach wird die Banane halbiert. Und dann kommen quasi, also dann hast du halt diese Schiffchen rechts
eigentlich
und links.
Eigentlich ist es ein Bananenkatamaran.
Es ist ein Bananenkatamaran. Und es kommen 3 Kugeln Eis da drauf, weil die genau auch so in der Länge reinpassen. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es eine Vorgabe zu diesen Eiskugeln gibt. Ob es wirklich hier Fürst von Metternich, Pückler, Vanille-Schoko-Erdbeer ist. Oder ob es nur Vanille ist. Und dann brauchen wir nämlich auf jeden Fall Schlagsahne, Schokosoße und wenn es richtig fancy-schmancy ist, oben noch unsere geliebte Maraschino-Kirsche obendrauf.
Es ist tatsächlich, ich habe es gerade mal parallel nachgeguckt.
Hier googelt die Chefin auch selbst, ja.
Vanille, Schoko, Erdbeer.
Fürst Bückler.
Ja, okay. Und
weiß ich nicht,
es
ob ich
ist
das
auf
so
jeden Fall auch Schokosirup noch drauf.
Ja.
Ist auf jeden Fall drauf.
Immer. Sahne.
Und es ist, genau, es ist auch gerne mal so Nusskrokant noch drauf.
Oh.
Finde ich.
Sage ich dermaßen ja zu. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich wirklich da unbedingt ein Erdbeereis drauf bräuchte.
Nee, ich finde, eigentlich bin ich bei Vanille.
Ja.
Eigentlich bin ich bei 2 Kugeln Vanille in der Mitte. Die mittlere Kugel Schoko.
Ja.
Und also es ist vor allen Dingen, es ist die Sahne und die
Schokosoße.
Genau.
Ja.
Das macht was mit mir. Es ist halt eigentlich, es ist eine Mahlzeit, ne? In dem Spaghetti-Eis.
Ist sowas von eine Mahlzeit?
Ist natürlich, Spaghetti-Eis ist auch eine Bombe, aber im Spaghetti-Eis ist nicht noch eine Banane enthalten.
Also ich meine, Eisbecher machen einen ganz generell, also wenn man da mal unauffällig aufeinander addiert, was auf so einem Eisbecher alles passiert. Ich sag mal so, macht's vielleicht einfach nicht. Sondern gönnt euch halt ab und zu mal einen Eisbecher. Also das ist schon, da hast du ein Mittagessen. Aber dieser Bananensplit, ich denke jedes Mal, man müsste öfter Bananensplit bestellen. Und dann machst du es halt doch nicht, dann bestellst du halt doch ein Spaghetti-Eis oder 2 Kugeln im Becher. Und dann denke ich regelmäßig, Bananensplit ist eigentlich richtig, richtig geil und der sieht ja auch noch so wunderschön aus.
Ja, und man kriegt auch so ein Retro-Gefühl drin.
Total,
ne?
Es ist wie
und
so
es
der,
ist natürlich
ne, der,
auch
der Eames-Chair unter den Eisbechern, finde ich. Er ist so hübsch mit dieser Kirsche und dem Stiel da oben drauf. Oh, ein Träumchen.
Anderes Thema im Bananenbereich ist auch Banoffee. Banoffee. Also es ist eine Kombination aus, also das Wort ist eine Kombination aus Banane und Toffee.
Banane und Karamell lieben
genau, wir.
Ist nichts dran falsch.
Und es gibt auch so Banoffee-Pie.
Mhm.
Besteht eben, also da ist so eine Kekskrümelschicht unten drunter.
Mhm.
Und dann kommt da eben rein Banane und dann so eine Creme aus Butter, Sahne und dann noch Kondensmilch oder Dulce de Leche, also diese gesüßte Kondensmilch. Also ist im Prinzip Banane und Karamell.
Ich spüre eine Sippschigkeit.
Ja, das ist halt super süß. Ich meine, die Banane sorgt dann für so einen gewissen Biss, den das Ganze noch hat. Da kommt dann auch gerne noch mal Sahne oben drauf dann. Banane hat ist ja an sich schon eine Wucht. Das wird dann alles natürlich immer noch mal sehr schnell noch wuchtiger, ne?
Ja, absolut.
Also es ist jetzt nichts für
Also die Banane hat ja auch so eine Süße und so eine Dichte, dass dir ja Schlagsahne luftig leicht dagegen vorkommt. Und da jetzt noch aber ich würde es mir trotzdem reinziehen, ganz ehrlich. Buttersahne, Kondensmilch. Also ich würde es schon machen.
Und ich meine, es jährt sich gerade zum 5. Mal die Bananenbrotzeit von vielen Leuten, ne? Manche Leute nennen ja den ersten Lockdown den Bananenbrot-Lockdown.
Oh.
Als wir so während der Pandemie angefangen haben, Bananenbrot zu machen.
Stimmt, alle haben so angefangen, Bananenbrot zu machen. Ja.
Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man das irgendwie so auf einen Creator, eine Creatorin zurückführen könnte oder sowas. Auf jeden Fall, der erste Lockdown war der Bananenbrot-Lockdown. Ich habe kein Bananenbrot im Lockdown gebacken, aber viele, viele Leute.
Ich habe versucht, Sauerkraut anzusetzen und es ist wirklich, man kann das nicht Sauerkraut nennen, was da in diesem Gärtopf passiert ist. Aber es war eine Erfahrung. Aber, diese Bananenbrot-Situation, weil in meiner Wahrnehmung war das Bananenbrot schon vorher in sämtlichen
Das war vorher in den
Cafés, Vitrinen. Ich weiß auch gar nicht, also es ist ein australisches Ding eigentlich, oder nicht?
Ist das ein weiß ich gar nicht, woher Bananenbrot kommt.
Ich hatte irgendwie so, aber das ist jetzt vielleicht auch wirklich Halbwissen, gedacht, dass so dieses Bananenbrot ist einfach so ein australischer Kuchen, der quasi immer da ist, weil die Banane da auch, weiß ich nicht, gibt wachsen in Australien? Ja klar, wachsen in Australien
auf jeden
Bananen,
Fall.
Ohne Ende. Oh, da hat mir mal jemand erzählt, der hat einen, Albtraum. Viele Schüler oder Studenten machen ja irgendwie so ein Jahr Australien und helfen dann auf so Bananenplantagen beim Verpacken und so aus.
Die Bananenspinne?
In Bananenkrabbels.
Ja.
Und diese, ich muss gleich aufhören, darüber zu sprechen, und diese Bananenspinne, die rennt halt so im Kreis, also die bewegt sich so spiralförmig nach oben, weil die Banane ist ja letztendlich eine Palme und der Stamm und ja, jemand, der da mal gearbeitet hat, meinte dann, war er kurzfristig so eine Palme und diese nicht ganz kleine Spinne lief quasi so an ihm hoch und wieder runter und ich stelle mir nichts Schlimmeres vor. Ja, jedenfalls glaube ich, dass das Bananenbrot irgendwie ursprünglich aus Australien kommt und dann wurde es irgendwie ein Riesenhype. Und ich finde es auch nicht so uninteressant, aber ich habe einfach schon wahnsinnig viel sehr schlechtes Bananenbrot gegessen. Und deswegen hatte ich hatte mich dran satt gesehen und ich war so ein bisschen genervt von dieser Attitüde, die viele hatten. Eigentlich wollen sie ein Stück Kuchen, aber bitte in gesund.
Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, also wenn es im Café Bananenbrot gibt, bestelle ich es. Also es gibt ja manchmal so Cafés, wo es nicht so super viele Torten gibt. Und dann gibt es oft einen Carrot Cake, einen Zitronenkuchen und ein Bananenbrot.
Ja.
Und da bestelle ich mir auch oft mal ein Bananenbrot. Vor allen Dingen, wenn da so Schokodrops mit drin sind und wenn die das noch auf den Kontaktgrill schmeißen. Das finde ich nämlich geil. Also, weil was ich an Bananenbrot tatsächlich gerne mag, ist diese klatschige Konsistenz, die das hat.
Ah, okay, ja.
Also das hat, also man kann Bananenbrot auch sehr gut zum Beispiel vegan machen, weil die Banane sehr stark bindet auch im Teig.
Du brauchst kein Ei, genau.
Genau, du brauchst kein Ei mehr. Und das ist sehr kompakt, gerne mal und sehr klatschig. Und das finde ich irgendwie geil. Wovon ich nicht so ein Fan bin, ist dekomäßig obendrauf auf das Brot so eine halbierte Banane noch draufzulegen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das wird ja in so einer Kastenform gebacken und voll oft schmeißen die Leute dann so eben zwei Bananenhälften oben noch mit drauf. Das finde ich irgendwie nicht so geil. Aber so mit so Schokodrops drin und das dann nochmal warm gemacht, das finde ich irgendwie gut. Ich meine, meistens sieht man auch schon an der Optik, ob das ein geiles Bananenbrot ist oder nicht. Weil wenn das nicht klatschig ist, dann will ich es auch nicht.
Verstehe ich total. Und ich will ja auch gar nicht immer dieser Grantelhuber sein, der irgendwie so dieses, ach, jetzt ist das alles vegan, oh, das Morginet. Also nee, das will ich ja überhaupt gar nicht sein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass ich aber tatsächlich so ein bisschen dieses Klätschige nicht so mag, beziehungsweise ich habe relativ häufig schon so ein Bananenbrot gegessen, wo einfach der Ei-Mehl-Anteil drin nicht stimmte. Und dann war das irgendwie eher schon fast so eine Art Quiche oder kurz vor Omelette.
Nee.
Das, finde ich, hat einen harten Störer. Und dann habe ich irgendwann irgendwie so ein bisschen diesen inneren Protest entwickelt. Sobald ich das Ding in der Vitrine sehe, rechts, nee, bestell ich nicht. So, und selbstverständlich kam dann, wie immer, Jotam Ottolenghi um die Ecke und hatte in irgendeinem Kochbuch, weit vor Corona, hatte er ein Bananenbrot. Und in dieses Bananenbrot kommt alles rein, was du gerade aufgezählt hast. Da kommen grobe Schokoladenstücke mit rein. Ich glaube, er macht Pekannüsse oder Walnüsse mit rein.
Ja, das ist auch gut.
Er schneidet anschließend dicke Streifen runter, röstet das rechts, links und bestreicht das dann mit Tahini und ein bisschen Salz.
Oh, okay.
Und dann sind wir auch, also dann hat das Ding halt auch den Nährwert, den einfach auch ein Stück Kuchen hat. Und ja, selbstverständlich ist das dann geil, weil was soll an der Kombination irgendwie was backen mit Banane, Schoko, Nuss, was soll da nicht geil dran sein?
Ich habe keine Ahnung, was wir heute zubereiten, Jule. Du hast mir irgendwas, du hast mir sowas geschrieben von Brioche, gebratene Banane. Ich habe gesagt, komm, gib ihm, Abfahrt läuft. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird, aber ich fürchte, es wird lecker.
Du sagst mir einfach, was ich machen soll. Und was machen wir überhaupt?
Wir machen ein total einfaches Bananengericht, was du dir entweder zum Frühstück schon reinstellen kannst oder irgendwie, wenn dir nachmittags nach süß ist. Und zwar werden wir Bananen in gesalzener Butter, die du mir schönerweise, tollerweise mitgebracht hast, werden wir sie anbraten mit ein bisschen Zimt und Zucker, sodass die auch ein bisschen eine kleine Mini-Karamellkruste bekommen. Und dann, also eigentlich könnten wir sie schon so essen oder da vielleicht eine Kugel Eis dazu machen. Aber nein, ich habe uns einen netten Brioche besorgt. Und ich fühle schon, dass wir den vielleicht einmal gleich ganz kurz in diese Butterpfanne reinlegen, rechts, links.
Mhm.
Dann werden wir da ein bisschen einfach Erdnussbutter drauf machen, unsere karamellisierte gebratene Banane. Und wenn wir möchten, ich habe da gerade so ein bisschen ein Glas Preiselbeeren gezückt. Ich würde aber auch eine Johannisbeer oder eine Himbeermarmelade fühlen.
Irgendwas Saures.
Noch ein bisschen eine saure, ja, kleine Beere um die Ecke.
Ja.
Und ich habe festgestellt, dass ich überhaupt gar kein Zimtpulver mehr habe, aber ich habe ohne Ende Zimtstangen.
Das heißt,
wir häckseln die jetzt einfach mal. Exakt, wie so ein Buzzer.
Ich jag das hier nochmal so durch so ein Sieb und dann ist es aber schon super.
Ich habe derweil die schönste Butter aller Zeiten ausgepackt. Es gibt die fliederfarbene All Things Butter Salted. Und die lasse ich jetzt einfach mal eine gute Flocke in der Pfanne aus und mache als allererstes mal unseren Brioche ein bisschen rechts, links da rein. Ich hatte auch kurz überlegt, ob wir uns sowas wie einen armen Ritter machen und da die gebratene Banane drauflegen.
Das kann ich mir, also wenn man im Frühstücksbereich ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ne?
Ja, ne? Also anstelle von jetzt hier einfach den Brioche in Butter ein bisschen rechts, links anzubraten, armer Ritter wäre ein Ei mit ein bisschen Milch, mit ein bisschen Sahne verquirlen, bisschen mehr Milch und da drin so soaken lassen und das quasi vorsichtig anbraten, ist auch extrem geil.
Ja, French Toast.
Exakt.
Und Jule, die Bananen, ne?
Ja.
Wie würdest du die schneiden?
Der Länge nach halbieren.
Der Länge nach halbieren und dann nochmal vierteln oder also quasi...
Ja, weißt du was? Doch.
Halbieren, unser, halbieren.
Wenn ich mir so die Größe von unserer Brioche-Scheibe angucke, würde ich sagen...
Und dann ist man auch nicht so traurig, wenn es einem durchbricht.
Ja, eben. So, Nigelnagelneu, Zimt-Zuckermische. Salz mache ich da jetzt nicht rein, weil unsere Butter gesalzen ist. Was hier gerade so entzückend vor sich hin brutzelt, sind die Bananen in Butter. Ich habe jetzt gerade ein bisschen von unserer fantastischen Zimt-Zuckermischung da drüber gestreuselt. Jetzt lasse ich die da mal so auf, na, eins höher als mittlere Stufe. Bisschen anbraten. Unser Brioche ist geröstet und ich streiche so ein bisschen, also kann ja jeder selber entscheiden, wie viel Erdnussbutter er da drauf haben möchte. So hauchdünn würde ich es nicht machen. Ich mache da schon so ein bisschen mehr drauf.
Ist eigentlich einfach ein sehr perverses Peanut Butter Jelly Sandwich.
Absolut. Oh ja.
Ja, da sind wir doch am Ziel, oder nicht?
Da sind wir sowas von am Ziel. So, und jetzt schmilzt.
Da hat die Jule ein Leckerchen gezaubert, du.
Da schmilzt die Erdnussbutter doch jetzt so ein bisschen unter unserer warmen Zimtbanane. Zimtzuckerbanane. So, von der Pfanne nehmen, Herd ist aus. So, Ango, und das ist auch schon unser kleines verkapptes Elvis-Sandwich.
Es riecht erdnussbuttrig, es riecht süß.
Da hast du dir was Feines ausgedacht, Jule.
Damn, das ist wirklich richtig gut.
Es ist eine Salzbutter, bei der man wirklich das Salz schmeckt.
Mhm. Und es ist auch noch ein bisschen Salz an der Erdnussbutter.
Mhm.
Ja, aber bei so einem Gericht hier, weil es ja so viel Süße und Dichte hat, Salz nicht vergessen. Wenn du hier das Salz weglässt, kannst du den Teller auch einfach nicht braten. Also immer Salz dran machen, wichtig.
Es ist halt schon schön, dass die Banane einfach sehr, sehr cremig jetzt ist. Auch wenn das jetzt keine ultra krass reife Banane war. Also es war so eine sehr solide gelbe. So eine, die du sofort essen würdest. Und die wird schön weich, zerfällt aber auch nicht, ne? Das finde ich irgendwie gut.
Ich glaube, wenn man das mit einer macht, die etwas reifer ist, könnte ich mir auch vorstellen, die mit der Gabel so einen Hauch anzudrücken.
Mhm.
Weißt du, dann wird sie noch ein bisschen weicher. Da hast du dann natürlich auch ein bisschen was von. Ah, ich finde es geil. Ich finde es einfach nur lecker. Das aber noch auf einem French Toast, auf einem armen Ritter. Love it.
Es ist tatsächlich Banane-Erdnussbutter. Elvis. Erdnussbutter, Banane, Bacon, Ahornsirup.
Ich verstehe, warum er es so geil fand und ich verstehe, was das Problem an diesem Gericht ist. Wir haben jetzt hier halt den Bacon weggelassen.
Mhm.
Und ich würde mir das vielleicht jetzt auch nicht jeden Morgen machen.
Nee.
Sondern halt so ab und an. Und ich finde, tatsächlich würde diese gebratene Banane auch ohne das Toast funktionieren.
Auf jeden Fall.
Nur so als Snack, auch ohne die Erdnussbutter meinetwegen. Ich finde diese gebratene Banane nur mit ein bisschen Zimtzucker, weil die halt einfach ihre Konsistenz so verändert. Finde ich, würde die auch so super als süßer Snack nebenher super funktionieren.
Ich bin aber auch nicht unglücklich darüber, dass das Brot da ist. Oder in meinem Falle da war. Ich habe in dem Zusammenhang eine Frage an dich, Jule. Sagt dir die Bananenfrau was?
Nee. Ich habe innerlich erstmal irgendwelche GemüsehändlerInnen in Köln abgegrast und ich weiß nicht, wer die Bananenfrau ist.
Die Bananenfrau, die heißt Johanna. Und ich würde fast sagen, sie ist ein sich wiederholendes Internetphänomen. Das ist eine Frau, die geht gerade durch die sozialen Medien, weil sie zwischen 7 und 15 Bananen pro Tag isst. Dein Blick.
Und ja. Das war's. Die isst nur Bananen?
Die isst auch noch gerne mal Toast mit Tomatenmark. Die ernährt sich vegan. Ich würde sagen, High Carb, Low Fat.
Mhm.
Also ihre Ernährung besteht fast nur aus. Die isst auch mal eine Packung Knödel. Aber sie ist halt als die Bananenfrau bekannt, weil sie eben so sehr, sehr viele Bananen isst. Und sich gerne mal so zum Frühstück einen Bananenshake mit 7 Bananen macht und sowas. Und Menschen sind sich nicht einig, ob sie das vielleicht auch als Ragebait macht. Mhm.
Habe ich auch sofort überlegt.
Also ob sie das quasi macht.
Weil wie oft machst du das hintereinander?
Ja, das macht sie täglich.
Ja, aber du kannst dir doch nicht jeden Tag einen Bananenshake reinziehen.
Anscheinend schon.
Also ich fall voll auf Rage-Klick rein. Ich bin jetzt on fire. Ich schäume.
Also Ragebait heißt, dass Leute Videos machen, die andere Leute aufregen.
Ja.
Und damit halt dann man Reichweite bekommt und damit dann auf TikTok kannst du ja tatsächlich auch so Geld verdienen. So. Und
was ich als Vorzeigeboomer als Rage-Klick bezeichnet habe. Sehr gut, ja. Mhm.
Tatsächlich dachte ich dann so, warte mal, Bananenfrau, da gab es doch schon mal so eine. Und ich habe tatsächlich so vor 20 Jahren ungefähr, Gott, so lange sind wir schon im Internet, Jule.
Oh mein Gott.
Mhm. Damals war das eine YouTuberin, die sich The Banana Girl genannt hat und die damals schon Content damit gemacht hat, dass sie sich zwischen 20 und 50 Bananen am Tag reingestellt hat. Die hieß Freely the Banana Girl, oder heißt sie immer noch? Sie macht anscheinend immer noch Sachen. Und ich weiß, dass ich mir damals fasziniert bis angewidert ihre Videos angeguckt habe davon, was sie sich an Massen von Bananen reingestellt hat, diese Frau. Also die hat sich halt auch nur fast von Obst ernährt. Und ja, also interessant, dass sich auch solche Phänomene anscheinend wiederholen zu scheinen. Vielleicht hat Johanna auch die YouTube-Videos von damals gefunden und dachte sich, könnte vielleicht heute auch noch funktionieren oder vielleicht so, keine Ahnung.
Eine Hommage, eine versteckte Hommage.
Also wenn ihr Bananenfrau googelt, findet ihr die Frau auf jeden Fall. Es gibt mittlerweile auch schon ein paar Artikel, wo so ErnährungswissenschaftlerInnen das analysiert haben, ob und wie gesund das alles sein kann und so. Ja, finde ich interessant. Und anscheinend, also die Banane, wir könnten jetzt darüber anfangen zu philosophieren, woran das liegt, ist immer mal wieder für einen viralen Moment zu haben.
Anke, ich muss ja...
Also, ich sage schon das Bananenbrot aus dem Lockdown.
Ja, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt ist es mir unfassbar scheißegal, wie viele Bananen diese Frau isst. Die kann auch 30 Stück am Tag essen. Ich wünsche ihr viel Spaß dabei. Allerdings,
frag mich immer, was das mit der Verdauung macht, aber das ist nochmal eine andere Sache.
Ja, und auch so psychische Gesundheit, also du kannst aber auch nicht, egal. Ja, siehst du, also ich will mich gar nicht drüber aufregen, aber du bist ja wirklich hier bei Umami Town, weil du bei TikTok ab und zu abhängst, bist du definitiv die Trendbeauftragte und du kamst direkt mal wieder mit etwas um die Ecke, wovon ich natürlich mal wieder nichts gehört hatte. Und du vereinst quasi einen aktuellen Trend mit einem Trend, der 10 Jahre her ist.
Es ist ganz, ganz komisch. Also, es gibt eine Content-Creatorin, die heißt Fee. Call me Fee heißt die. Und die hat gerade in Frankfurt in der Kleinmarkthalle, lieb ich meine Kleinmarkthalle,
bin absolut,
ich
ja
gerne, einen Laden aufgemacht, wo sie unter anderem, also sie verkauft auch Inari, aber vor allen Dingen verkauft sie auch Bananapudding-Matcha. Und
aha,
zwar,
wir haben also Bananapudding und wir haben Matcha.
Wir haben Matcha und dann haben wir zwei, wie so Scoops, zwei Eislöffel Portion, was sagt man dazu auf Deutsch? Zwei Eislöffel,
Löffel.
Zwei Bällchen. Ich würde sagen, zwei Bällchen. Zwei Kugeln Bananapudding. Und zwar ein Bananapudding, der vor 10, 15
ja
Jahren auf jeden Fall auch schon mal rumgegangen ist, weil es ist ein Bananenpudding aus der Magnolia Bakery in New York.
Sex and the City Girlies wissen sofort Bescheid. Alle anderen müssten vielleicht ganz kurz ins Boot geholt werden.
Carrie und hier, die Rothaarige, sag's kurz.
Miranda.
Miranda saßen, glaube ich, vor dieser Bäckerei und haben sich Cupcakes reingezogen.
Ja.
Und das war nur eine ganz kurze Aufnahme, hat aber für den total krassen Cupcake-Hype gesorgt.
Ja.
Und diese Banana Bakery, die Magnolia Bakery, die hat eben auch Bananenpudding. Also Pudding heißt, auf Englisch ist Pudding immer so ein Dessert eigentlich, ne? Pudding ist so Nachtisch. Und das ist, also Bananenpudding, der besteht aus, in der Magnolia Bakery Variante, aus Keksen. Die werden geschichtet mit Banane und mit relativ stark aufgeschlagenem Vanillepudding, wo auch tatsächlich Instant Vanillepudding reinkommt. Es gibt auch mittlerweile wirklich viele Rezepte im Netz. Und dieser Bananenpudding, der war auch schon mal
ja
viral. Und diesen Bananenpudding hat jetzt Vieh genommen und haut den auf Matcha obendrauf. Und die Leute stehen Schlange dafür. Sie kommt mit der Produktion nicht mehr nach. Sie hat auch, sagt auch mittlerweile, hier Leute, das ist das Rezept, macht euch das einfach selber. Also ich finde das ganz interessant, wie so Hypes irgendwie sich so ein bisschen im Kreis drehen auch.
Ja.
Das finde ich. Und sie macht auch tatsächlich auch einen Bananenbrotsirup, was ich auch ganz interessant
mhm
finde, den sie auch, also es gibt Banana Bread Pudding Matcha. Nee, ach doch, oh Gott. Was, das ist kompliziert, Jule.
Mhm.
Es gibt Bananen-Pudding-Matcha mit den
jo
Pudding-Scoops.
Ja.
Und dann gibt es auch Banana-Bread-Matcha mit Bananenbrotsirup drin.
Mhm.
Und der Bananenbrotsirup Sie ist auch ein bisschen Open Source. Sie veröffentlicht ihre Rezepte. Dafür kocht sie eigentlich Bananen mit Zucker und ein paar Gewürzen ein, also die du auch in Bananenbrot reinschmeißen würdest. Hm. Und das kommt dann auch in ihren Matcha rein.
Ich habe mir ja, weil ich habe mich ja auch darauf vorbereitet, immer wenn ich von unserer Trendbeauftragten Anke was Neues zugeschoben bekomme, dann gucke ich natürlich auch, was verbirgt sich dahinter. Und habe exakt dieses Video eben gefunden, wo sie eben vor der Kamera erst mit dem Pinselchen den Matcha Latte anrührt und sich dann wirklich wie in einer Eisdiele diesen Bananenpudding schnappt und da eben so zwei wirklich Scoops, Kellen, Löffel, Bällchen.
Zwei Bällchen,
das so oben in den Becher reinstreicht.
Ja.
Und ich habe mich kurz gefragt, also ich glaube, dass das geil ist, weil, also ne, natürlich, dass du irgendwie der Banane so ein bisschen dieses erdige, leicht bittere vom Matcha entgegenbringst, funktioniert, glaube ich, voll mega. Ich frage mich aber, weil das ja eigentlich, ist das jetzt ein Getränk oder wird das gelöffelt? Weil also in dem
Bananenpudding, es wird auf jeden Fall mit einem Löffel serviert. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so gedacht, dass du Matcha trinkst, löffelst und das irgendwann so ein bisschen eine Plörre auch ist.
Weil in dem Bananenpudding, den habe ich mir dann auch nochmal genauer angeguckt,
Da sind auf jeden Fall Bananen drin. Also
es sind Bananen drin und es sind halt, ich meine, der Teig wird irgendwann so aufweichen, dass er wahrscheinlich durch den Strohhalm durchpasst.
Ja, genau, also die deutsche Version, wenn man das schneller machen will, die wird mit diesen Eierkeksen.
Genau, heißen. Eierkeksen. Es ist nicht ein Löffelbiskuit, es ist viel feuchter
als ein
Löffelbiskuit. Es sind so echt so Eierkekse, Eierplätzchen, so ein bisschen wie so flache Madeleines vielleicht. Und dann eben habe ich auch gesehen, dieses Vanille-Instant-Pudding-Pulver, Kondensmilch ist mit drin. Ich habe Rezepte gesehen, wo in diesen Pudding schon auch noch Bananenstückchen drunter kommen. Und es wird dann trotzdem immer noch weiter mit den Bananen geschichtet. Es hat so optisch bisschen was so Sunday-Tiramisu-mäßig.
Ja, und du könntest wahrscheinlich auch Trifle dazu sagen, aber ich glaube, ein Trifle, kann sein, dass da immer noch ein Schnappi mit rein ist oder sowas.
Bisschen Alkohol.
Und dass beim Trifle nochmal andere Regeln gibt.
Du kannst Bananenpudding mit Rum machen, wäre wahrscheinlich auch lecker. Aber kann man einfach weglassen. Brauner Rum, immer geil zu Bananen.
Auch gerade auf diesem, ich finde das aber ganz absurd und ganz interessant, wie ich das gesehen habe. Und ich so dachte, warte mal, das ist doch das Magnolia Bakery-Ding. Und das jetzt einfach, also Leute fahren wirklich 2-3 Stunden zu diesem Laden, obwohl sie selber sagt, Leute, ihr könnt euch das auch wirklich selber machen. Wahrscheinlich gehört es dann auch ein bisschen mit zur Folklore, sich da anzustellen und zu hoffen, dass man noch was abbekommt oder so. Ich würde das auf jeden Fall auch ausprobieren, aber mir ist gerade echt die Schlange zu lang, sag ich dir, wie es ist. Also ich stelle mich nicht 45 Minuten in meiner Heimatstadt oder in der Stadt, wo mein Zuhause ist, in eine Schlange, um mir dann einen Plastikbecher mit Matcha reinzustellen. Das mache ich wirklich nicht.
Nee, fühle ich auch wirklich gar nicht. Also weil, ich meine, natürlich so funktionieren ja einfach Social-Media-Hypes. Es geht um diese Verknappung und immer darum, dass du bist jetzt eine von den wenigen, die dieses sehr beliebte Gut in die Kamera hält und dann drüber redet. Also gefühlt bin ich da ein bisschen zu alt für. Ich wollte noch einmal ganz kurz auf ein ganz bestimmtes Bananengericht wirklich ganz kurz eingehen, weil ich finde, das, was wir gerade auf Brot gegessen haben, erinnert so im Ansatz daran. Also in meiner Wahrnehmung ist eines der ersten Bananendesserts, wirklich, da sind wir noch Jahrzehnte von sowas wie Bananapudding entfernt, ist definitiv das Buffet beim örtlichen chinesischen Restaurant. Ja. In unserem Falle war es Brüggenbracht. Zeitzeugen erinnern sich, das Ding hieß erst Golden Lotus und dann Golden Tiger oder so. Und es gab sonntags immer gab's ein Buffet. Und ich habe es geliebt. Und selbstverständlich gab es dort die Banane im Backteig mit Honig. Und es macht was mit mir. Ich kann verstehen, dass Leute da vielleicht ein bisschen abfällig drauf gucken. Aber weil es ja einfach hauptsächlich über süß, aber eben auch über Crunch kommt.
Ja, das ist so ein bierteigartiger Teig gewesen,
ja,
ne? Ja,
exakt. Es ist sowas wie ein Bierteig oder halt ein Backteig. Also irgendwas, wo diese Banane durchgezogen wird und anschließend frittiert wird.
Genau, und es ist aber sehr luftig. Also es ist nicht wie in so einer Panierung oder sowas.
Nein, nee. Es ist ein flüssiger Teig. Und Ich finde das nach wie vor ein bisschen geil, muss ich sagen.
Es ist auch total oft, also mittlerweile stehen auch manchmal Mochis drauf, aber voll oft immer noch das einzige Dessert.
Ja, genau. Manchmal ist es noch eine Litschi im Backteig, ja, oder vielleicht eine Ananas im Backteig. Aber ich finde, da ist also die Banane ganz weit vorne.
Auf jeden Fall, weil mir kommt auch Litschi und Ananas zu
fettig vor. Ja, und auch harte Verbrennungsgefahr.
Ja, genau.
Viel zu harte Verbrennungsgefahr. Und da steht und fällt natürlich irgendwie die Qualität dieses Desserts total mit dem Reifegrad. Also wenn du halt so eine knüppelharte Banane reinmachst, dann wird das nichts. Und selbstverständlich, ich habe derlei so Dessert in Thailand eben auch schon gegessen mit anderen Bananen. Und ich dachte, ich schnall ab, weil es wirklich, wirklich lecker ist. Du hast dann in der Mitte wirklich diesen, wie so eine Art, ja, natürlichen Bananenpudding, weil die Banane natürlich durch das Erhitzen Wasser verliert und so weiter und so fort. Mega. Und ich habe es jetzt mehrfach in Indonesien gegessen. Da ist diese frittierte Banane ein Garküchenklassiker, sowohl in süß als auch in salzig. Da wird die eher durch so eine Art Tempura gezogen.
Oh, okay.
Und da ist die auch manchmal, je nachdem, ist die auch schon so ein Hauch angedrückt.
Aha.
Und dann wird die halt, also Tempura ist ja wirklich, ist Reismehl mit Wasser, wenn ich mich jetzt nicht total
Es ist auf jeden Fall ein sehr dünner, stärkehaltiger Teig.
Und da ist kein Ei oder sowas dran oder auch kein Backtriebmittel, dass die Sache irgendwie so fluffig aufgehen ließe, sondern
das ist eine ganz, ganz dünne Schicht, die sich eigentlich einmal drum legt, wenn das gut gemacht ist.
Genau, eine dünne Schicht, die aber mega knusprig wird. Du hast halt nicht so einen riesen Teigbatzen drumrum. Und das gab es wirklich an nahezu jeder dritten Ecke, gab es halt einfach die, wie hießen sie denn noch? Pisang Goreng, glaube ich, also diese frittierten Bananen. Mit Puderzucker, mit Zimtzucker, mal ein Schokosüßchen oben drüber und dann halt eben auch wirklich so eine, auch einmal der Länge nach halbiert, hast du dann so zwei Sicheln bekommen. Und manche Leute haben sich die aber auch mit Sambal, also mit noch ein bisschen einer scharfen Soße reingezogen. Und das ist natürlich, da war halt nicht irgendeine 0815
Cavendish.
Ich will immer Chevingdish sagen, Cavendish-Banane dran, sondern halt irgendwelche geilen lokalen Bananen. Und ja, hätte ich jeden zweiten Tag einfach essen können. Fand ich
Mir fällt gerade auch so ein Crepe, das ist ja auch, ja, ne? Crepe
auch wieder, da sind wir wieder im Banane-Nutella-Bereich.
Ja, auf jeden Fall. Da Leute, die nur Banane und Zucker bestellen, weird.
Okay, Banane, aber Zimtzucker. Ja. Da würde ich vielleicht wieder.
Ja, aber da habe ich das Gefühl, die Leute wollen sich was Gesundes bestellen, aber eigentlich auch ein Crepe.
Ja, ein bisschen, ne?
Irgendwie schon.
Ein bisschen, ne?
Also weiß ich jetzt nicht. Und ich würde sagen, die Banane, ich gebe dir gleich Banane, du Pflaume. Aus dem ersten Werner-Film?
Ja, absolut, ja, natürlich.
Wo die über den Markt gehen, ne?
Ja.
Die Bananensorte, die keine Cavendish ist, die man, glaube ich, vielleicht sogar am häufigsten auch in Deutschland findet, ist die Kochbanane. Die
mega eifrig.
Mhm. Findet man oft in Asialäden.
Mhm. Eigentlich ausschließlich, oder?
Ja, ich habe also Asialäden oder wenn man mal so einen Laden mit lateinamerikanischen Produkten findet. Da auf jeden Fall oder oft auch. Sieht einer Banane sehr ähnlich, kann im Gegensatz zur Obstbanane nicht roh gegessen werden. So. Und das liegt daran, dass die sehr viel Stärke hat und dass die eigentlich total mit einer Kartoffel vergleichbar ist. Also in den Regionen, wo die viel gegessen wird, das sind so afrikanische Länder, Mittel- und Südamerika, ein paar asiatische Länder, ist es auch wirklich ein richtiges Grundnahrungsmittel. Also da gibt's das so als wie so ein Stampf, zum Beispiel. Die
auch sieht manchmal dann aus, als hättest du irgendwie sehr blasse Kartoffeln auf dem Teller. Aber
sind Kochbananen.
Es sind Kochbananen, ja. Hat so was sehr Mehliges, wenn du die mit der Gabel auseinander machst.
Ich finde, das erinnert auch geschmacklich ein bisschen an Kartoffel, ist aber süßer.
Mhm.
Also man merkt schon irgendwie noch, dass man eine Banane hat, auch wenn es ist irgendwie bananig und irgendwie gar nicht.
Ja.
Und kann tatsächlich am einfachsten gebraten oder frittiert werden, eigentlich auch wie eine Kartoffel.
Ja,
da ist dann auch richtig lecker, gemacht, genau. Ne? Genau, weil wir haben zum Glück nicht über Obstbananenchips gesprochen.
Mm.
Mag ich gar nicht. Aber Kochbananenchips ganz geil tatsächlich.
There you go. Mhm.
Und wie bei der normal, also wie bei der Obstbanane, muss man auch bei der Kochbanane auf den Reifegrad gucken. Und wie bei der Obstbanane wird auch die Kochbanane fast immer unreif angeboten. Also die sind dann wirklich grün. Und bei der Kochbanane ist es wirklich, wirklich wichtig, dass man die nicht zu früh aufmacht. Dass man wirklich wartet, bis die einfach braun geworden ist. Weil die dann einfach bekömmlicher ist, weil man die dann geiler zubereiten kann. Wenn du die dann zum Beispiel brätst, dann ist die von innen cremig und von außen so geil frittiert. Also wenn man das mal ausprobieren will, ich würde sagen, kauf dir mal so eine Kochbanane, schneid die mal so in Stückchen und hau die einfach in die Pfanne. Finde ich mega gut. Genau, bekommt man tatsächlich im Asialaden.
Mir fällt noch zur Kochbanane die Bananenblüte ein. Ich finde, ab und zu liest man vor allen Dingen in thailändischen oder vietnamesischen Restaurants den Bananenblütensalat auf der Karte.
Oh.
Ganz was Feines. Und das sind eben so dicke, lilafarbene, ja, Dolde ist das falsche Wort, wie so ein Blütenstamm, der also, wenn du dir die Bananenpalme vorstellst, wie wir das ja gerade schon beschrieben haben, und dann hängt da dieser Arm mit diesen Bananenkaskaden untereinander. So, und daneben, ganz oben, hängt halt wirklich wie so eine, oh, das Ding ist schon, ich sag mal so 30, 40 Zentimeter lang, hat auch einen ordentlichen Umfang und das Ding sieht halt wirklich aus wie so eine zue Blüte in Lila.
Mhm.
Das ist die Bananenblüte und die wird eben auch geerntet und auch gegessen und die hat geschmacklich überhaupt gar nichts mit Banane zu tun, sondern ich finde, dass die wirklich eher in Richtung Artischocke geht.
Ah, interessant.
Die hat so was ganz leicht Herbes und auch von der Struktur her, weil so eine Artischocke ist ja auch, egal welcher Teil, gerne mal ein bisschen faserig.
Ja, 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 ja. Also Artischocke kann man ja auch voll viele Teile gar nicht von, also eigentlich isst man von der Artischocke ja nur das Herz.
Ja.
Artischockenfolge wird kommen, wenn die Artischockensaison kommt.
Ja, da wird auch nicht einer weggezuzelt, würde ich mal sagen.
Werden wir die mal richtig filetieren?
Ja.
Genau.
Und werden hier, wir werden bis zu den Knien in den Blüten stehen. Naja, in den Blättern stehen. Jedenfalls ist die Bananenblüte eben auch, die hat eben von der Struktur her, ist die ähnlich der Artischocke im Sinne von, dass die halt auch ein bisschen faserig ist. Und es gibt Teile von der Bananenblüte, die du lockerflockig einfach runterschneiden kannst. Und dann kannst du die roh essen und halt ganz lecker unter einen Salat machen. Und dann gibt es halt eben Teile davon, die eben ein bisschen faseriger sind, dann werden die kurz mal blanchiert und werden dann eben ja in so einen fantastischen Salat reingeschmissen, eben mit so einem vietnamesischen Dressing. Das heißt, wir haben Fischsoße, Zucker, Reisessig.
Röstzwiebeln?
Röstzwiebeln auf jeden Fall, Limettensaft. Ein bisschen Knoblauch vielleicht, mega viel Koriander und gehackte Erdnüsse und dann da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Gurke mit drunter. Ja, ist einfach wahnsinnig lecker. Auch gerne mal, da kommen gerne mal entweder rohe oder blanchierte Garnelen auch dazu. Mhm. Aber oft auch in Veggie und ja, spreche ich eindeutig eine Empfehlung aus, wenn du mal Bananenblütensalat irgendwo siehst.
Werde ich mir bestellen.
Ziehst dir rein. Ich glaube, du findest das sehr, sehr lecker.
Habe ich noch nie bewusst, wird mir jetzt hoffentlich bald mal begegnen.
Immer auf der Vorspeisenkarte oder auf der Salatkarte, wie gesagt, Thailand oder Vietnam. Und keine Sorge, schmeckt wirklich gar nicht nach Banane. Du kriegst dann nicht Bananen-Erdnussbuttersalat. Nein, das nicht.
Oh, mir fällt gerade, wo ich an unsere Hausaufgabe denke. Mhm. Also Jule, es gab ja mal vorletztes Jahr, vielleicht auch irgendwann in einem der Lockdowns, die Phase, wo wir Bananen eingefroren und in den Mixer geschmissen haben und Bananeneis damit gemacht haben.
Ich will dir gerade sagen, der Nicer Dicer, aber nein, der Ninja Creamy. Der Ninja Creamy.
Auch mit jedem Pürierstab, mit jedem Mixer zu machen.
Absolut.
Ist irgendwie okay, schmilzt aber extrem schnell, kann man aber voll machen, dieses Bananeneis. Wir haben aber, würde ich sagen, noch vielleicht sowas wie eine Abkürzung als Hausaufgabe.
Wir haben eine Fancy-Abkürzung. Wir haben eine kleine Fancy-Abkürzung. Weil, also, dieses Ninja Creamy Ding ist, also, beziehungsweise dieses
Der Ninja Creamy, das ist auch ein Markenprodukt.
Ja, eben,
das
genau. Also, es geht eigentlich darum, dass du dir ein ganz, ganz schnelles Eis selber zusammenmixen kannst. Du hast eine super reife oder zwei reife Bananen, die schnibbelst du einfach klein in so einen Becher, dann machst du dann einen Schluck Milch dran oder sowas und dann frierst du das einfach ein und am nächsten Tag hältst du deinen Pürierstab rein und rubbel die Katz. hat das natürlich eine ganz geile, cremige Konsistenz, wie halt, also ja, stell dir halt einfach vor, du würdest eine gefrorene Banane mit Milch pürieren. Kann ja nur creamy werden. So, und wir machen das in der Fancy Schmancy Edition. Wir bauen uns total hübsche kleine Popsicles, also so kleine Eis am Stiele, einfach nur aus Banane. Und dafür, also ich schreibe das Rezept in die Shownotes, und es geht einfach nur darum, dass man, das ist auch echt, falls Eltern zuhören, für Kindergeburtstag mega, einfach so ein Stück Banane, da hinten ein Holzspießchen rein, wahlweise halt wirklich diese Eisspieße, und dann kann man sich so ein bisschen austoben und die Banane zum Beispiel in eine geschmolzene Schokolade tunken, dunkel oder halt auch weiß und dunkel mischen, dann oben noch so ein bisschen Nusskrokant da drauf.
Und ich dachte gerade, bisschen Erdnussbutter drüber träufeln.
Bisschen Erdnussbutter, kurz mal einfrieren, dann Schokolade, nochmal einfrieren. Nein. Auf jeden Fall kann man sich dann halt eben so kleine Bananen-Popsicles selber bauen. Wie gesagt, Banane, irgendwie ein bisschen Schokolade drüber, ein paar bunte Streusel. Ich finde ja sowas wie ein Krokant oder gehackte Nüsse da drauf noch total lecker. Und dann die Dinger einfach einfrieren. Und am nächsten Tag hat man so einen kleinen, ich weiß es nicht, einen Bananensplit am Stiel.
Oh.
Ja, okay, man hat kein Vanilleeis, aber kann man sich ja denken.
Kann man ja auch daneben legen, wenn man es eh schon hat. Muss man gar nicht am Stiel machen, kannst du ja einfach Bananentaler machen.
Ja. Ja,
klar. Okay, ich bin auf jeden Fall an Bord.
Kannst du deinen Bananeneiskonfekt machen. Oh, ist auch geil.
Jule, Songs. Hau raus. Also die Playlist findet ihr in den Shownotes. Umami Town, die Playlist, haben wir euch verlinkt.
Ich mache Bananarama mit Venus. Ist ein Banger. Und ich hab einen Softspot für Harry Belafonte. Harry. Und das Banana Boat.
Ich habe Lord mit Yellow Flicker Beat.
Love it.
Und dann habe ich noch, weil die Kurve von der Banane ist ja in der Uhr nicht genormt, King Princess mit Band, die Kurve. Und Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr den sehr gerne bewerten. Ihr könnt uns immer schreiben mit Themenwünschen oder mit Anmerkungen oder so. Entweder auf Instagram oder auch gerne eine Mail schreiben an mail@umamitown.de. Freuen wir uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Und nächste Woche, Jule, ist der 17. April. Also sagen wir, die Folge kommt am 17. April raus.
Es ostert so langsam.
Wir sind im Gründonnerstagsbereich und Jule hat sich eine Eigelb-Folge gewünscht.
Oh yeah.
Und ich bin super gespannt, was da passieren wird. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon einen Fun-Fact, den ich droppen werde im Kopf. Aber den droppe ich dann nächste Woche schon mal. Es hat mit Popkultur zu tun. Das wird auf jeden Fall lecker und es wird, ich glaube, es wird auch ein bisschen fettig.
Ja, ich denke schon.
Und es wird auf jeden Fall schön und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.